Mit dem sogenannten Christusbekenntnis des Petrus, über das, wie gesagt, Björn Zünder als letztes gepredigt hat. Mit diesem Christusbekenntnis des Petrus sind wir an das Ende sozusagen des ersten großen langen Abschnittes des Lukas-Evangeliums gelangt. Jesus hatte einen Kreis von 12 Jüngern berufen, mit denen er wohl etwa 3 Jahre durch die Lande gezogen war, vor allem dann eine ganze Reihe von Wundertaten vollbracht hat. Er hat Wunderheilungen vollzogen, Auferweckungen von Toten, Austreibung böser Geister, die Stillung des Sturms, die Speisung der 5000 und vieles, vieles mehr. Er hat gepredigt, auch wenn wir vom Inhalt seiner Verkündigung sehr viel weniger hören, als wir gerne wüssten. Und irgendwann stellt er dann eben diese entscheidende Frage an seine Jünger. Nach all dem, was ihr nun in den letzten Jahren gesehen und miterlebt habt, nach all dem, was ihr gehört habt, wer denkt ihr, dass ich bin? Und die Jünger hatten genug gesehen und gehört, um diese Frage beantworten zu können. Genauso ein Mann wie dieser, der nun vor ihnen stand, mit dem sie mitgezogen sind. Genauso ein Mann war dem Volk Israel über 1000 Jahre lang verkündigt worden, das ganze Alte Testament hindurch angekündigt. Jemand, der Kranke heilte, jemand, der Tote auferweckte, jemand, der viele weitere Wundertaten vollbrachte, das konnte am Ende nur einer sein. So jemanden gab es kein zweites Mal, das konnte nur der angekündigte Messias sein, der von Gott verheißen worden war. Auf Griechisch lautet der Begriff für Messias der Christus. Und entsprechend gibt Petrus die Antwort: Du bist der Christus Gottes. Das war also die richtige Antwort, aber damit war auch noch nicht alles geklärt. Und das, was Jesus nun seinerseits dem Petrus entgegnete, war für die Jünger schockierend. Denn Jesus sagte nicht das, was die Jünger vielleicht erwarteten. Ja, das ist richtig, und nun werden wir in Israel wieder den alten Glanz herbeiführen. Israel wird noch einmal groß werden, wie zur Zeit Davids, des größten Königs. Sollten die Jünger erwartet haben, dass diese Antwort fallen würde, zerfiel diese Erwartung sofort zu Staub. Denn Jesus antwortete: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und das war nun in der Tat schockierend. Statt von Glanz und Herrlichkeit sprach Jesus von seinem Ende, das offenbar in nicht allzu ferner Zukunft sein würde. Und das war so schockierend, dass Petrus, wie es in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium heißt, sofort dazwischen schritt und rief: Das widerfahre dir nur nicht, Herr. Petrus hatte ein falsches Jesusbild. Und er wird im Matthäus-Evangelium von Jesus streng angeherrscht. Aber die Frage, die dadurch neuerlich im Raum stand, ist die gleiche Frage, die auch heute im Raum steht und die an uns alle geht. Welches Jesusbild hast du? Wer ist Jesus für dich? Was denkst du, wer er ist? Und welche Bedeutung hat er für dich und dein Leben? Und diese Frage steht schließlich auch über unserem heutigen Text, in dem es um die sogenannte Verklärung Jesu geht. Statt Verklärung wird auch oft von der Verherrlichung Jesu gesprochen, und das halte ich für einen besseren Begriff, auch wenn der natürlich auch etwas erklärungsbedürftig ist. Ich lese den Text aus Lukas 9, die Verse 28 bis 36, die ihr auch auf dem Handout habt oder die ihr in eurer Bibel nachlesen könnt. Luther-Übersetzung von 1984, Kapitel 9 des Lukas-Evangeliums, die Verse 28 bis 36. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass Jesus mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt, wörtlich in Herrlichkeit, und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war, und auch hier steht wörtlich seine Herrlichkeit, und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist für uns gut sein, lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündeten in jenen Tagen niemanden, was sie gesehen hatten. Diese Passage ist randvoll mit Anspielungen auf andere biblische Passagen, beziehungsweise da es ja nicht nur um Textbezüge geht, mit Anspielungen auf andere biblische Ereignisse, und zwar insbesondere Ereignisse aus dem Alten Testament. Und das ist, ehe ich versuche, das etwas zu erläutern, vielleicht auch schon der erste Punkt, den wir dieser Passage entnehmen können. Die Bibel ist ein Buch und sie erzählt eine große zusammenhängende Geschichte. Die Bibel ist kein Flickenteppich aus einzelnen schönen Versen oder manchmal auch schwierigeren Versen, sondern sie ist ein Buch und sie erzählt eine Geschichte, und das, was heute Text, der Predigtext ist, gehört in diese große, lange Geschichte, die die Bibel erzählt. Und ich will versuchen, das darzulegen. Insofern hat die Predigt heute etwas stärker erklärenden Charakter, aber sie soll und wird hoffentlich auch eure Herzen ansprechen, und dazu helfe Gott mir und uns durch seinen Geist. Ich habe in der Übersetzung an 2 Stellen Klammern eingefügt und habe gerade auch schon darauf hingewiesen, dass es dort 2-mal ein wichtiges Wort gibt, das in dieser Passage vorkommt. Nämlich zum einen in Vers 31. Dort erschienen Mose und Elia, die beiden alttestamentlichen Propheten, verklärt, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, wörtlich endoxei. Und das griechische Wort doxa, das ist ein ganz wichtiges Wort, und es lässt sich am besten mit Herrlichkeit übersetzen. Und in Vers 32 erscheint dieses Wort noch einmal, da ist davon die Rede, dass die Jünger Jesu verklärt, dass die Jünger Jesus verklärt sahen. Und auch hier heißt es wörtlich, sie sahen ihn in seiner Herrlichkeit, in seiner Doxa. Zum Zweiten ist in Vers 34 von einer Wolke die Rede, welche sie alle überschattete. Und die Wolke, die dort erschien, ist ein weiteres Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Und um zu verstehen, wofür beides, eben die Wolke und die Herrlichkeit Gottes, stehen, wollen wir im Folgenden einen kleinen, zugegeben Gewaltmarsch, aber immerhin doch einen Durchmarsch durch die Bibel unternehmen, um eben das, was auf diesem Berg der Verklärung, auf dem Berg der Verherrlichung mit Jesus passiert ist, besser einordnen zu können. Die Passagen habe ich jeweils auf dem Handout notiert. Es lohnt sich, die alle zu Hause oder im Hauskreis vielleicht noch einmal gründlicher durchzunehmen. Ich kann die natürlich jetzt hier nur zusammenfassen und verweise auf ganz zentrale Verse oder auf zentrale Aussagen. Die Wolke und die Herrlichkeit Gottes erscheinen immer, und zwar wirklich ausnahmslos immer, an ganz zentralen Stellen der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Und die erste Stelle steht im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, in Kapitel 13, in den Versen 17 bis 22. An dieser Stelle, wie im gesamten Buch Exodus, geht es um die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft, um die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten, in der sie mehrere hundert Jahre gefangen gewesen sind. Und das ist das heilsgeschichtliche Ereignis des Alten Testamentes, auf das immer wieder Bezug genommen wird. Die Erlösung des Volkes Israel aus der Sklaverei aus Ägypten steht sinnbildlich für die Erlösung des neutestamentlichen Gottesvolkes aus der Sünde, ist also in dem Sinne dann auch ein ganz zentrales Ereignis. Gott selbst führt sein Volk aus Ägypten. Und zwar in welcher Form? In Form einer Wolke. Gott erscheint seinem Volk in Form einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen zum Meer, durch das er sein Volk dann auf wundersame Weise hindurchführt und vor der Verfolgung der Ägypter rettet. Und damit, weil es am Anfang eben eilig gehen muss, die Israeliten auch des Nachts den Weg finden, verwandelt sich die Wolke, die vor den Israeliten herzog, des Nachts in eine Wolke voller Glanz, voller Herrlichkeit. Und die Wolke leuchtete so stark, dass einige Übersetzungen von einer Feuersäule sprechen. Es muss ein gewaltiges, ein ehrfurchteinflößendes Bild gewesen sein, das man sich schlicht und einfach einmal versuchen muss vorzustellen. Hier geht es nachts an der Seite von hunderttausenden weiteren Israeliten durch die stockdunkle Wüste, in der ihr bei jedem Schritt über einen verdorrten Busch oder einen Stein stolpern könntet. Und diese Wüste wird von einer glänzenden Wolke so stark erhellt, dass ihr sicheren Schrittes gehen könnt. Gott, der Herr, schreitet im Glanz seiner Majestät vor euch her. Und Gott führt schließlich sein Volk durch das Rote Meer, das sich zerteilt und hinterher wieder schließt, sodass das Heer des Pharao darin umkommt. Die Zeit der Knechtschaft ist zu Ende und Gott leitet das Volk bis zum Berg Sinai, wo Mose schließlich die Tafeln des Gesetzes erhält. Und dort ist die zweite Passage, in der es um die Herrlichkeit Gottes geht, im zweiten Buch Mose 33 bis 34. Mose war schon einmal oben auf dem Berg und hat die Gesetzestafeln bekommen, kehrt zurück, sieht, dass die Israeliten das goldene Kalb anbeten. Das ist eine große Katastrophe, es sieht aus, als wäre es schon alles zu Ende, aber dann gibt es nochmal einen zweiten Versuch, einen Neuanfang. Und dort am Fuße des Sinai hatten die Israeliten ein Zelt aufgeschlagen, das ist noch nicht die Stiftshütte, sondern es wird genannt das Zelt der Begegnung. Und immer wenn Moses in dieses Zelt geht, kommt Gott, der Herr, in einer Wolke hernieder und redet dort im Zelt mit Mose, wie es heißt, wie mit einem Freund. Vers 11 in Kapitel 33. Und schließlich äußert Mose eine Bitte. Er bittet Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist eine äußerst gewagte Bitte, denn, wie Gott ihn erklärt, niemand kann Gottes Herrlichkeit sehen und am Leben bleiben. Der sündige Mensch, und das ist auch Mose, kann im Angesicht Gottes nicht bestehen. Aber Gott gewährt Mose später, dass er an ihm vorüberzieht und Mose sozusagen Gott im Vorbeigehen hinterher sehen kann. Mir ist auch für Mose nicht möglich. Und Mose geht dann noch einmal auf den Berg Sinai, wo er 40 Tage mit Gott verbringt. Und dort erscheint ihm Gott erneut in seiner Herrlichkeit. Und ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit ist immer noch auf Moses Gesicht, als er wieder vom Berg heruntersteigt. Und allein dieser Abglanz ist so stark, dass sich die Israeliten vor Mose fürchten. Es ist eine ungeheure Kraft, die von Gottes Herrlichkeit ausgeht. Am Ende des zweiten Buches Mose, am Ende des Buches Exodus in Kapitel 40, zieht Gott dann in die bis dahin gebaute Stiftshütte mit seiner Herrlichkeit ein. Die Stiftshütte wird der Wohnsitz Gottes unter seinem Volk. Und die Stiftshütte wird dann mehrere hundert Jahre lang sozusagen der mobile Wohnsitz Gottes, den die Israeliten dann hin und her tragen, ihr dann unter König David, endlich der Bau eines festen Tempels für Gott in Jerusalem angekündigt wird, den Davids Sohn Salomo dann errichtet. Und in 2. Chronik 7 wird geschildert, wie Gott mit seiner Herrlichkeit in den Tempel einzieht, den ganz ausfüllt, und auch hier ist die Rede von mächtigen Zeichen. Wie Feuer, das vom Himmel falle, habe der Einzug des Herrn in seinen Tempel angemutet. Und alle, die das sahen, fielen auf ihre Knie, wandten ihr Angesicht zur Erde und beteten Gott an. Bekanntlich geht es danach mit der Geschichte des alttestamentlichen Volkes Gottes nicht allzu gut weiter. Der Bau des Tempels ist der Höhepunkt der Geschichte Israels. Gott wohnt in einem festen Gebäude mitten unter seinem Volk. Aber dieser Höhepunkt ist gleichzeitig der Beginn des Abstiegs, des moralischen Verfalls und des religiösen Verfalls des Volkes und seiner Könige und ihrer Abkehr von Gott, dem Herrn, der sie doch aus der Sklaverei und in das verheißene Land geführt hat. Und dieser Abstieg, dieser moralische Abstieg beginnt schon zur Zeit Salomos, eigentlich gleich nach der Errichtung des Tempels. Nur zwei Kapitel später, 2. Chronik 7, kommt die Königin von Saba nach Jerusalem, um den neuen Bau zu bewundern. Und was macht sie? Sie preist Salomo angesichts des gewaltigen Baus. Sie preist Salomo und nicht Gott. Und Salomo widerspricht nicht. Der moralische und religiöse Verfall Israel vollzieht sich dann, wenn man die Geschichte weiterliest, in unglaublich rasender Geschwindigkeit. Gott hat dennoch mit den Israeliten lange Geduld, aber irgendwann ist auch Gottes Geduld aufgebraucht. Der Prophet Hesekiel bekommt von Gott die ganzen Gräueltaten des Volkes und seiner Priester vor Augen geführt. Eine besonders abscheuliche Szene entfaltet sich im Buch Hesekiel in Kapitel 8 in den Versen 7 bis 16. Dort sieht Hesekiel im Vorhof des Tempels Bilder von Würmern und allerlei scheußlichen Tieren und Götzen in die Wände des Tempels, im Vorhof des Tempels in die Wände eingeritzt. Und davor stehen 70 der Ältesten der Führer Israels und schwenken ihre Weihrauchfässchen und beten diese Götzenbilder, die in die Wände des Vorhofs des Tempels geritzt sind, an. Damit ist nun auch für Gott das Maß voll. Und in Kapitel 10 führt uns Hesekiel ein erschreckendes Bild vor Augen. Gottes Herrlichkeit wird in Hesekiel 10 in vielen Bildern gezeichnet als ein verschlungenes Räderwerk, das auf allen Seiten Augen trägt, sodass es in alle Richtungen sehen kann und sich in alle Richtungen bewegen kann. Und das glänzte wie ein gewaltiger Türkis, und über dem Cherubim thronten, die alle Bewegungen der Räder dann mit vollführten. Ein gewaltiges Bild. Und in Vers 18 geschieht nun das Schreckliche. Die Herrlichkeit des Herrn geht hinaus aus dem Tempel und lässt den Tempel leer zurück und kehrt nicht wieder darin hinein. Der Tempel in Jerusalem ist dann von den Babyloniern zerstört worden im Jahre 587 und die Herrlichkeit des Herrn verschwand für 600 Jahre und ward nicht mehr gesehen. Aber dann erscheint sie wieder, höchst unverhofft. Noch nicht im Kapitel 9 des Lukas-Evangeliums, dazu kommen wir gleich, sondern schon in Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte. An Weihnachten, bei der Geburt Jesu, als Jesus als kleines Kind geboren war, heißt es in der Weihnachtsgeschichte, da erschienen einigen Hirten, die in der Nähe von Bethlehem ihre Schafe weideten, des Nachts der Engel des Herrn und, Lukas 2, Vers 9, die Doxa, die Herrlichkeit des Herrn, leuchtete um sie her. Und dann erschienen noch weitere Engel, ein ganzes Heer von Engeln, und was singen sie? Doxa, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. In diesem neugeborenen Baby, das Maria, ohne dass die Welt großes Aufsehen darum machte, in einem Stall in Bethlehem geboren hatte, in diesem kleinen Baby manifestierte sich erneut die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn war wieder zurückgekommen auf die Erde. Und nun kommen wir zu unserer Stelle, zu Lukas 9. 8 Tage, eine Woche, nachdem Jesus seinen Jüngern die schockierende Botschaft verkündet hatte, dass er zwar tatsächlich der Christus sei, dass aber der Christus, der Messias, gekommen sei, um zu sterben. Eine Woche nach dieser schockierenden Botschaft nahm Jesus 3 seiner Jünger mit auf einen Berg, wahrscheinlich den Berg Tabor, aber es ist nicht ganz sicher, und als er dort betete, wurde Vers 29 sein Gewand auf einmal weiß und glänzte. Und in Vers 32, wie gesagt, heißt es, dass die Jünger, die beide seltsamerweise eingeschlafen waren, aufwachten und Jesus verklärt sahen, genauer eben in seiner Doxa, in seiner Herrlichkeit sahen. Die Herrlichkeit des Herrn, die in der Feuersäule in der Wüste sichtbar war, die von solcher Kraft war, dass sich die Israeliten allein vor dem Angesicht Mose fürchteten. Die Herrlichkeit Gottes, die die Stiftshütte und den Tempel mit der Gegenwart Gottes ausfüllte. Diese Herrlichkeit erscheint in Jesus auf dem Berg der Verherrlichung. Und für einen Moment wird sichtbar, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist. Und für einen Moment wird seine Göttlichkeit sichtbar. Es wird erkennbar, dass er Gott ist. Und für einen Moment leuchtet Jesu göttliches Wesen durch ihn hindurch und aus ihm heraus. Und dieser Glanz und dieses Strahlen, die Weisheit seines Gewandes, die ist nicht einfach nur hell oder besonders hell. In der Parallelstelle Matthäus 17 heißt es über Jesus, dass er leuchtete wie die Sonne. Und jeder, der einmal versucht hat, an einem hellen Sommertag in die Sonne zu schauen, weiß, dass dies nicht geht. Es ist unmöglich, unsere Augen halten das nicht aus. Wir haben eine Zeit lang in Australien gelebt, es liegt etwas näher am Äquator und dort läuft im Sommer eigentlich jeder mit seiner Sonnenbrille herum, weil man sonst die Helligkeit nicht aushält, sie schmerzt in den Augen, man kann auch mit Sonnenbrille natürlich nicht direkt in die Sonne sehen. Und selbst bei einer Sonnenfinsternis, wenn die Sonne tagsüber vom Mond verdeckt ist, kann man nur mit einer Spezialbrille auf die vom Mond bedeckte Sonne schauen. Ein solcher Glanz, ein solch grelles Licht ging von Jesus aus. Als Jesus dort auf dem Berg in seinem Glanze stand, erschienen 2 Männer, Mose und Elia, die beiden größten Propheten des Alten Testamentes. Und diese beiden redeten mit Jesus. Und worüber redeten sie? Vers 31. Sie redeten mit ihm von seinem Ende. Und dies kann man nun gar nicht genug betonen, dass sie genau darüber sprachen mit Jesus, über sein Ende. Jesus hat kurz vorher, eine Woche zuvor, seinen Jüngern erklärt, was der Kern seiner Mission war. Der Auftrag, den der Christus zu erfüllen hatte. Der Auftrag und der entscheidende Grund, warum Gott Mensch wurde und in Jesus auf die Erde kam, bestand darin, zu sterben. Zu sterben um unsretwillen. Am Kreuz auf Golgatha, dem Zielpunkt seiner Mission, dem Zielpunkt der Mission des Christus, würde Jesus die Strafe für die Schuld der Menschheit, unsere Strafe, auf sich nehmen. Mit seinem Blut würde er unsere Schuld bezahlen. Der Herr der Herrlichkeit nimmt menschliche Gestalt an, auf dass wir nicht die ewige Strafe erleiden, auf dass wir nicht verloren gehen, sondern auf dass wir Frieden mit Gott haben und durch seine Auferstehung das ewige Leben. Und dies ist der Kern des Auftrages Jesu. Dies steht über allem. Und dies ist letztlich auch der Kern der christlichen Botschaft. Alles andere steht dahinter zurück. Das ist das, worüber Mose und Elia mit Jesus reden. Dort am Kreuz vollendet Jesus seinen Auftrag. Dieser Jesus, der ewige Gott, dessen göttliches Antlitz auf dem Berg der Verherrlichung so hell strahlte wie die Sonne, der erniedrigte sich nur wenige Tage später so weit, dass er sich kreuzigen ließ und einen blutigen und grausamen Tod starb. Wegen uns. Wegen dir. Und für uns. Dieser Moment der Verherrlichung Jesu droben auf dem Berge, dies ist ein Moment, in dem man nur schweigend und staunend und anbetend dastehen konnte. Eigentlich. Einem geht es nicht so. Petrus. Wenn er nie seinen Mund zur rechten Zeit halten konnte, dann war es Petrus. Petrus schaute sich das Ganze an und spricht, Vers 33, Meister, hier ist für uns gut sein, lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Lukas kommentiert das so schön. Er wusste aber nicht, was er redete. Nein, in der Tat nicht. Also warum er genau drei Hütten bauen wollte, das ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich wollte er dauerhaft dort bleiben und diesen in der Tat erhabenen Moment auf Dauer festhalten. Aber Jesus ist nicht einfach ein Wohlfühl-Jesus. Ihm geht es nicht darum, dass seine Jünger sich einfach niederlassen und es sich kuschelig mit ihm einrichten. Und wäre er auf den Vorschlag des Petrus eingegangen, hätte er nicht nur seinen Auftrag verraten, der so hart war, dass er angesichts dessen, was ihm bevorstehen würde im Garten Gethsemane, Blut schwitzte, sondern wir wären auf Ewigkeit verloren und von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen gewesen. Wir hätten keine Erlösung und wir hätten keinen Frieden mit Gott erlangt. Und dies erklärt Gott selbst noch einmal in aller Deutlichkeit, der dann in Vers 34 in einer Wolke erscheint und aus der Wolke spricht. Dieser ist mein auserwählter Sohn. Den sollt ihr hören. Es sind fast dieselben Worte, die Gott in Lukas 3 am Beginn des Dienstes Jesu bei der Taufe im Jordan vom Himmel herabgesprochen hatte. Gott bestätigt Jesus als seinen Sohn, als Gottes Sohn. Und es ist derselbe Sohn, von dem in Psalm 2 die Rede ist, der die Reiche dieser Welt zerstören wird. Wir haben das einleitend gehört. Den sollt ihr hören, sagt Gott. Auf den sollt ihr hören. Und dies ist nicht einfach nur eine freundliche Bitte, sondern dies ist ein Gebot. Und zwar kein Gebot, über das man in irgendeiner Weise verhandeln kann. auf den, auf Jesus sollt ihr hören. Wer hätte ein größeres Recht oder eine größere Autorität, dies zu gebieten? Und wer hätte einen berechtigteren Anspruch, dass wir auf ihn hören, als Jesus? Jesus ist Gott. Jesus ist Gott in seiner Herrlichkeit und in all seinem Glanz. Jesus ist derjenige, der sein Leben für euch gegeben hat, der für euch gestorben ist, der alles für euch getan hat, der euch erlöst hat und der einstmals in dieser seiner Herrlichkeit wiederkommen wird, dieses Zeitalter zu seinem Ende bringen wird, die neue Welt heraufführen und am Ende der Zeiten Gericht halten wird. Und ich kann dieses Gebot Gottes nur unterstreichen. Hört auf Jesus und stellt nichts und niemand anderen über ihn. Hört auf ihn. Er spricht heute noch durch sein Wort, durch die Bibel. Hört auf Jesus und nicht auf die Stimmen aus dem Internet, aus irgendwelchen Büchern oder sonst woher, gesagt und geschrieben von irgendwelchen Leuten, die Jesus nicht kennen, die Jesus nicht nachfolgen, die keine Erlösung erfahren haben, sondern die euch am Ende von Jesus wegbringen und von Gott wegzerren wollen. Die euch auf einen Weg bringen wollen, der nicht zum ewigen Leben, nicht zur Freude und nicht zur Gemeinschaft mit Gott führt. Und ich kann euch mit Gott nur warnen, denn die Sache ist ernst. Wendet euch ab von diesen falschen Stimmen. Denn wer nicht auf Jesus hört, der wird am Ende verloren gehen. Wer aber glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, der wird das ewige Leben haben und ihn einstmals auf seinem Thron im Himmel und in seiner Herrlichkeit sehen. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus derjenige, der in deinem Leben eigentlich keine ganz so große Rolle spielt? Der eigentlich nur eine theoretische Größe ist? Zu dem man hin und wieder, wenn überhaupt, so ein kurzes Dankgebet für das Essen spricht? Aber der eigentlich nicht in dein Leben hineinreden darf? Oder ist Jesus für dich der ewige Gott? In all seiner Majestät und Herrlichkeit, der sein Leben für dich gegeben hat und dich von aller Schuld befreit hat und der dich daher mit allem guten Grund und mit allem Recht zum Gehorsam ihm gegenüber aufruft. Ich hoffe und ich bete, dass Letzteres zutrifft, denn nur dies ist der Weg zum ewigen Leben.